Mike macht die Decker drauf auf seinen ersten Major-Titel. Gian van Veen und Jurjen van der Velde stehen im Finale der Jugendweltmeisterschaft. Außerdem hat Nico Springer es geschafft. Er sichert sich die Tourkarte und WM-Quali über die Development Tour.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Neue Woche, neues Glück. Jede Woche mit zwei neuen frischen Folgen. Und auch in dieser Woche melden wir uns unmittelbar nach dem Ende des World Grand Prix und der Jugendweltmeisterschaft. Wir analysieren das TV-Turnier in Leicester und schauen auch nach Wigan. Ich bin Micha Wattenberg und ich grüße auch hier am Montagabend am Datum der Podcastaufnahme meinen wunderbaren Podcastpartner Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, hallo Micha. Ich grüße auch dich und natürlich an alle, die zu hören, geht auch ein recht herzliches Hallo raus. Wir haben wieder sehr viel vorbereitet. Es gibt einiges zu besprechen und wir haben ja jetzt extra noch die Halbfinals der Jugendweltmeisterschaft abgewartet.
Ja, es gibt wieder wahnsinnig viel in dieser Folge. Also wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, gerne da mal reinhören. Die war schon pickepacke voll. Doch in dieser Folge wird es nicht anders werden. Doch bevor wir jetzt dann auch thematisch reingehen, lass uns noch einmal gerade ganz kurz hinweisen und uns bedanken bei allen, die uns auf Patreon unterstützen. Das kann man tun für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer pro Monat. Da sagen wir wie die Flippers definitiv Dankeschön. Und ansonsten verweisen wir auch nochmal auf die Links zu unserem Discord-Channel, Instagram und Twitter. Das findet ihr alles unten in den Shownotes, ebenso wie den Link zum Sport 1 Darts Newsletter. Und dann würde ich sagen, können wir endlich Rinder. Kevin, was steht denn heute so hier auf der Agenda? Womit wollen wir anfangen?
Ich würde sagen, wir fangen chronologisch an natürlich beim World Grand Prix und werden natürlich da auch Runde für Runde nochmal die entscheidenden Partien von Leicester besprechen. Es geht los mit dem Viertelfinale und dann machen wir natürlich am Ende auch den D-Decker drauf. Es ist eine volle Folge, genauso voll wie das Festgeldkonto von Luke Humphreys mittlerweile oder auch das Konto von Mike D-Decker jetzt nach diesem Überraschungssieg. Eine der größten Major-Überraschungen in der Geschichte der PDC, muss man sagen. Danach aber auch noch der Blick auf die Development-Tour, gerade mit der deutschen Brille sehr interessant, Stichwort Nico Springer, und auch die Jugend-WM werden wir natürlich hier noch gebührend dann abbilden. Da aus deutscher Sicht jetzt nicht der ganz große Run dabei gewesen, aber trotzdem auch aus deutscher Sicht gibt es hier die eine oder andere positive Geschichte zu erzählen in der heutigen Folge.
Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt aber erstmal an mit der positiven belgischen Geschichte des Wochenendes. Mike D-Decker, er gewinnt den Grand Prix und wir beginnen mal mit der Viertelfinalanalyse da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Mike D-Decker, der setzt sich durch gegen James Wade mit 3:0 im Viertelfinale. Es war eine Partie, die war auf Augenhöhe, die war eng. Es gehen alle drei Sätze über die volle Distanz, aber trotzdem war es D-Decker, der sich hier relativ souverän durchgesetzt hat in dieser Partie.
Am Ende gewinnt er die Partie 3:0, weil er jedes Mal im Decider wirklich seinen Mann gestanden hat. Das war überragend. Gerade in Satz 1, da im Decider D-Decker direkt mit der Doppel-16 reingekommen und zweimal ein großes Triple nachgelegt, also mit 146 Punkten rein und dementsprechend dann den Satz gecheckt. Ja, es ist dann am Ende ein 3:0, aber es ging eben jeder Satz über die volle Distanz. Da dann aber dreimal zur Stelle zu sein, das ist dann auch kein Glück mehr oder so oder kein Zufall. Wirklich überragend gespielt, gerade hinten raus in den entscheidenden Momenten der jeweiligen Sätze.
Ja, ziemlich genau so war es auch im zweiten Satz. Da gab es dann an einer Stelle erstmal so ein bisschen Doppeldusel und zwar im vierten Leg. Da braucht D-Decker 12 Darts zum Reinkommen, nimmt das Ganze mit so einem Lächeln, kann das relativ gut abhaken, weil im Decider kommt er dann wieder mit dem ersten Dart und wieder mit 146 Punkten rein. Und wer es gesehen hat, die Darts in der Triple 19 wirklich unfassbar eng beieinander, holt sich am Ende diesen Satz mit einem 12-Darter, checkt am Ende 122 Punkte über einem super Weg. Wir erinnern uns alle, wir verweisen ja häufiger darauf auf die Folge, was macht modernes Darts aus? 122 Punkte, wo James Wade nicht auf dem Finish steht, über diesen wunderbaren Weg, 25 Triple, 19 Tops. Also hat er wirklich richtig gut gemacht und da, kurioser Fact, von den ersten 10 Legs, also die ersten zwei Sätze, waren 9 Legs Breaks. Also von den ersten 10, 9, das ist Wahnsinn.
Ja, kurios dann, dass es so überhaupt nicht weiterging, sondern der dritte Satz eher ein bisschen langweilig daherkam, wenn man so will, denn da gingen die fünf Lecks alle mit dem Anwerfer und weil Mike De Decker den Satz hat beginnen dürfen, durfte er auch im Decider starten, kommt da auch wieder mit dem ersten Dart rein und er ist dann als erstes im Finish-Bereich, checkt am Ende mit dem zweiten Match statt auf der Doppel-Heap 4 zum 3:0-Sieg gegen einen James Wade, dem man ja eigentlich auch immer ein sehr starkes Timing nachsagt, aber Mike De Deckers Timing war hier noch besser, dementsprechend am Ende natürlich ein klarer, ein hochverdienter Sieg gegen The Machine, für den es ja trotzdem jetzt auch ein weiteres gutes Turnier gewesen ist. Das darf man auch nicht vergessen. Nach dem, was war es, Halbfinale beim Matchplay, wieder ein tiefer Run von ihm, aber Mike De Decker eben hier weiter im Turnier. Und danach ging es weiter mit der Partie Rob Cross gegen Ryan Joyce, die ja auch so ein bisschen unter dem Punkt stand hier, die große Erfahrung in dieser Phase von Major-Turnieren gegen einen recht unbekannten Spieler in dieser Phase von Major-Turnieren. Joyce einmal WM-Viertelfinale, einmal PC-Finals-Halbfinale, ansonsten aber Neuland. Hat man hier aber auch genauso wenig gesehen wie bei Wade gegen De Decker.
Ja, Joyce auch nicht nur erfahrungsmäßig der Außenseiter in dieser Partie jetzt gewesen, sondern ich glaube, das hätte so gut wie auch fast jeder vor der Partie bestätigt. Joyce, der macht das aber richtig gut. Der erste Satz geht mit 3:1 an Rob Cross. Ich denke, dann können wir gleich mal in den zweiten Satz reinspringen. Dort gab es das erste Mal in dieser Partie einen Decider in einem Satz. Joyce bei 305 Punkten, irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig gerechnet, trifft mit den ersten beiden Darts die Triple 20, geht dann warum auch immer runter auf die 19, stellt sich mehr oder weniger absichtlich eine Bogey-Zahl, kann es am Ende dann aber trotzdem nutzen, weil Rob Cross 118 Punkte zum Break und Satz am Draht wirklich auslässt und dann checkt er die Doppel 2, also Ryan Joyce zum 3:2 und zum Ausgleich in den Sätzen zum 1:1. Das war vielleicht schon so eine kleine Schlüsselszene in dieser Partie, weil wenn Rob Cross diese 118 Punkte rausnimmt und es 2:0 steht, ich glaube, dann hätte Ryan Joyce diese Partie nicht mehr gedreht.
Nein, einen weiteren Satz hätte Cross noch irgendwie abgezapft, spricht auch eigentlich dafür, weil Ryan Joyce ja dann auch in entscheidenden Momenten immer so ein bisschen nervös geworden ist, finde ich. Also er hat anders auf die Doppel 16 geworfen, wenn er irgendwie 1:0 führte oder im ersten Leg oder so, aber er hat anders in den Momenten geworfen im gesamten Turnierverlauf, als wenn es um die Satzgewinne geht. Das war gegen Espinel so, wo wir ja in zwei verschiedenen Szenen wirklich absolute Unforced-Errors gesehen haben, wo er dann die große Zahl einmal nicht trifft, über der Doppel 20 sogar noch landet, bei 60 Rest und zwei Pfeilen, solche Geschichten. Dementsprechend, ich glaube, ein 2:0 hätte er nicht wieder aufgeholt. So steht's 1:1, Partie völlig offen und dann kann er mit Selbstvertrauen aus der zweiten Pause kommen, nimmt auch direkt einen Break mit im dritten Satz und kann dann die 135 checken, also ein weiteres High-Finish hier zum 2:0 und am Ende ist der Satz im Prinzip dann relativ entspannt für ihn gelaufen. Im vierten Leg macht das klar mit 3:1 und dann haben wir die erste Satzführung für Ryan Joyce und dann sollte es ja dramatisch werden in Satz Nummer 4.
Dann wurde es richtig dramatisch. Also da dachte ich, okay, das ist Rob Cross wirklich so jetzt punktuell da, wie man ihn kennt, wenn er auf dem Weg ist, irgendwelche Turniere zu gewinnen. Also wir gehen rein in den vierten Satz. Wir müssen uns überlegen, erstes Leg, Ryan Joyce checkt 132 Punkte. Der Champagner-Shot über Bull-Bull, Doppel 16 zum 1:0. Und was dann Rob Cross macht, ist wirklich Wahnsinn. Checkt 156, als Joyce auf 45 Punkten zum Break wartet, checkt direkt dann quasi nochmal 81 Punkte in zwei Darts und checkt dann zum 3:2 am Ende zum Satzgewinn 110 Punkte, als Joyce auf 104 steht. Also checkt 156, 81 in zwei und 110 in unfassbar wichtigen Momenten. Und da dachte man, das ist dieser Moment, Kopf aus der Schlinge gezogen. Das könnte so ein potenzieller Turniersieger-Moment sein, oder?
Ja, und andersrum gesprochen, hätte ich niemals gedacht, dass Ryan Joyce solch einen Heartbreak-Moment, den er ja auch gegen Espinel erlebt hat, ein zweiteres Mal schadlos übersteht. Also das Spiel, anstatt dass er es im Hafen hat mit 3:1, geht dann in die Verlängerung. Dann geht es auch nicht um ein weiteres Leck oder so, sondern du brauchst wieder drei Lecks. Und das gegen einen Spitzenspieler, der auch genau wie Espinel deutlich über Ryan Joyce steht im Ranking, in der Hierarchie, sage ich jetzt mal. Das ist krass, das zweimal hintereinander zu schaffen. Gerade auch aus der Rolle, dass man der Außenseiter war in beiden Spielen aus der Sicht von Ryan Joyce und zweimal da so rauszukommen, obwohl das komplette Momentum gekippt ist gegen ihn. Das finde ich heftig und das ist wirklich, wie ich schon gegen Espinel sagte oder nach Espinel, ein Fehler in der Matrix. Hier war es der zweite in Folge.
Ja, und dann auch noch im fünften Satz ist ja nicht nur, dass Joyce gegen dieses Momentum an sich ankämpft, sondern Cross, der startet ja im entscheidenden Satz, im fünften Satz auch noch mit 12 Darts rein. Also Rob Cross wirklich komplett on fire gewesen, verpasst dann hier und da nochmal 1-2 Darts auf Doppel. Joyce kann dann breaken und am Ende ist es dann im vierten Leg tatsächlich für Ryan Joyce der Matchstart auf Tops zum Match. Also ja, eigentlich so ein bisschen ja Hassliebe für ihn. In diesem Fall hat es dann wirklich gut funktioniert.
Ja, Leg 3 und Leg 4 in dem Satz auf Doppel 18 und auf Tops, also jetzt nicht in seinem Lieblingssegment weit unten links. Rob Cross in beiden Legs auch jeweils 2 Darts verpasst, also da auch dann nicht mehr so die Präzision gehabt. Dementsprechend geht er raus mit 2-3 gegen Ryan Joyce und wir machen jetzt weiter mit dem Auftritt des Titelverteidigers. Gegen Johnny Clayton musste Luke Humphreys ran und es sah erstmal nach einer sehr entspannten Begegnung aus, wieder einmal, denn Humphreys gewinnt Satz Nummer 1 ohne größere Probleme, dann allerdings plötzlich ein paar Checkout-Probleme bekommen und Clayton kann diesen zweiten Satz dann unter Druck beim Stand von 2-1 rausnehmen, 85 Punkte unter Druck gecheckt zum Satzgewinn, dann steht es also 1-1. Und jetzt müssen wir über den dritten Satz sprechen, denn auch hier hatten wir eine absolute Schlüsselszene in diesem Match. Clayton, der führt 2-0, lässt dann 2 Satzstarts liegen und Humphreys checkt die 146 Punkte und danach bekommt Clayton wirklich kein Bein mehr auf den Boden. Luke Humphreys sagt danach auch, diese 146, dieser Checkout hat alles geändert. Es steht zwar immer noch 2-1 in dem Satz für Clayton, aber danach geht überhaupt gar nichts mehr.
Ja, das ist halt dieses Momentum, was man halt dann immer wieder kennt. Und das sind halt diese Momente, die ein Spieler von der Güteklasse des Luke Humphreys einfach immer wieder drinne hat. Wenn es auch dann mal nicht läuft, wenn der Gegner einen guten Moment hat, wenn du ein bisschen hinten liegst, dann kann er eben diesen besonderen Moment kreieren. Und auch wenn er dann auf dem Papier faktisch noch hinten liegt, kann er sich halt dann einfach daran nochmal wieder hochziehen und kann da so unfassbar viel Energie und Selbstvertrauen draus schöpfen. Das ist wirklich Wahnsinn. Schauen wir in den vierten Satz, da gab es im dritten Leg schon die ersten Matchstarts, die Luke Humphreys vergeben hat. Dann kann er aber in den Decider in diesem Satz perfekt mit der 152 reinstarten und dann ist Johnny Clayton auch chancenlos am Ende. Ja, es war enger, als es ausschaut, aber trotzdem dann am Ende ein souveräner Sieg für Luke Humphreys.
Ja, hinten raus, also mit diesem 146er Checkout wirklich die Partie komplett dann diktiert, aber bis dahin, also das war die Mega-Chance für Clayton hier, den Satz 3 auch entspannt zu gewinnen, dann hätte er von 7 Legs 6 gewonnen in Folge, wäre 2-1 in Führung gelegen und dann weiß ich nicht, ob Humphreys nochmal ein Comeback gelingt, wie in Runde 1 gegen Stephen Bunting. Sprechen wir jetzt über Partie Nummer 4 an diesem Viertelfinalabend, Joe Cullen gegen Dimitri Vandenberg. Da muss ich dann schon sagen, am Ende der hochverdiente Sieger Dimitri Vandenberg mit 3-1 gegen einen Joe Cullen, der Schwächste der Viertelfinalisten war, der auch noch nicht so richtig über den Berg ist, der jetzt zwar mal ein Viertelfinale hat erreichen können, allerdings da war jetzt relativ wenig Kraut gewachsen, auch eine erwartbare Niederlage, obwohl er Satz Nummer 1 natürlich gewonnen hat.
Ja. Es gehört aber auch zu weit dazu, dass Dimi selbst im ersten Satz schon verpasst hat, den Satz zuzumachen. Also hätte er machen können im vierten Leg schon im Decider, braucht er 3 Aufnahmen fürs Reinkommen. Das ist dann natürlich zu wenig. Und dann ab Satz 2 war es dann eine verhältnismäßig klare Kiste. Also Satz 2 war relativ klar für einen verbesserten Dimitri Vandenberg. Satz 3 verpasst Dimi dann nochmal ein paar Chancen zum Satz. Am Ende ist es ein 90er Checkout unter Druck zum Satzgewinn. Und der vierte Satz, der war dann eigentlich wieder relativ ungefährdet, gewinnt 3 Legs, während Joe Cullen noch bei 230, 192 und 138 Rest steht. Also ja, relativ ungefährdeter Sieg dann doch am Ende für Dimitri Vandenberg.
Ja, vielleicht an der Stelle nochmal der Blick in die Statistiken, das untermauert auch diesen ungefährdeten Sieg, denn Joe Cullen hatte 19 Checkdarts im gesamten Spiel, das ist nicht so sonderlich viel und vor allen Dingen verteilen sie sich folgendermaßen, er hatte von diesen 19 12 alleine in seinem ersten Satz, den er gewonnen hat. Danach ging wirklich gar nichts mehr. Dimi hatte in den Sätzen 2-4 alleine 23 Checkdarts und Cullen konnte dann eben ab Satz Nummer 2, das haben wir jetzt hier nochmal schwarz auf weiß, überhaupt nicht mehr mithalten. Dementsprechend hatten wir dann zweimal Engländer und zweimal Belgier, jeweils in nationalen Vergleichen im Halbfinale. Wer hätte damit gerechnet vor dem Turnier? Mike de Decker gegen Dimitri Vandenberg und Luke Humphreys gegen Ryan Joyce.
Lass uns mit dem belgischen Halbfinale loslegen. Am Ende ist es das 5:2 für Mike De Decker. Ein sehr verdienter Sieg. Es war ein Spiel, was an der einen oder anderen Stelle eng war, aber die Sätze für sich waren dann doch irgendwie meistens relativ klar. Es ist 4-mal ein Satz, der mit 3:0 ausgeht. Das ist der Großteil der Sätze, der hier gespielt wurde. Reingehen wir mit Satz 1 und das war ein 3-0er Satz. Allerdings für Dimitri Vandenberg. De Decker, der wirkte noch so ein bisschen nervös, wirft keine 140-Plus-Aufnahme und nur ein Check da, den er in diesem Satz bekommt. Da war es relativ klar für De Decker und da für Dimitri Vandenberg und dann im Satz 2, ja im Decider, beginnen so ein bisschen die Eincheck-Probleme von Dimitri Vandenberg. Er braucht 6 Darts und es war dann ein wichtiger Moment für De Decker, den Decider auch entspannt gewinnen zu können und das Match zu egalisieren.
Diese Eincheck-Probleme, die wurden ja noch gravierender ab Satz Nummer 3, da im dritten Leck. De Decker kann da es auch wieder ganz entspannt spielen. Er führt schon 2-0 in diesem Satz, aber Dimi braucht dann 10 Darts, um reinzukommen. Und das ist das Verrückte, er bekommt trotzdem die Chance, hier dieses Leck zu gewinnen, weil er einen Dart auf Bull bekam. Also De Decker da ein bisschen zu entspannt unterwegs, ist dann auch eine schwierige Situation, wenn du wirklich es so entspannt nach Hause spielen kannst, dann ist man vielleicht dann auch mal ein bisschen unpräzise. War tatsächlich so, De Decker hätte also hier fast ein großes Kunststück noch vollbracht und noch so ein Leck abgegeben, hatte aber nicht. Und auch Satz Nummer 4 geht dann mit 3:0 an Mike De Decker, weil Dimitri hier nach diesen 10 verpassten Eincheck-Darts im Ende des dritten Satzes in Satz 4 auch reinkommt, indem er wieder 9 Darts braucht, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Und wir stehen später am Abend, ich glaube, da wurde mal einmal die Statistik eingeblendet, beide haben ja im Prinzip immer auf der Doppel-16 angefangen. De Decker hatte irgendwie so knapp 40 Darts geworfen oder 44 und Vandenberg 85, 88, an die 90. Und das verdeutlicht halt im Prinzip schon die gesamte Geschichte des Spiels.
Dann lass uns bitte einmal gerade ganz kurz darüber sprechen, weil das ist mir beim Schauen sehr aufgefallen. Ich würde gerne mal wissen, wie du das siehst. Ich fand Dimitri Vandenbergs Doppelentscheidung zum Reinkommen wirklich katastrophal. Also da so konsequent auf der Doppel-16 zu bleiben, die nicht funktioniert über mehrere Lecks und Sätze hinweg, also ich habe es irgendwie nicht verstanden. Das hatte irgendwie mehr so den Anschein, dass er sich selber immer wieder beweisen möchte auf Biegen und Brechen, egal wie viele Darts es dauert, dass er diese Doppel-16 treffen kann, als dass er da irgendwie clever ins Leck reinkommt. Also da war ja super wenig Switchen irgendwie mal auf Doppel-20, Doppel-18, was auch immer mit dabei. Also das hatte wirklich nur so ein Touch von wie, ich will mir selber beweisen, egal wie viel Darts ich brauche, dass ich es irgendwann treffe.
Ist mir natürlich auch aufgefallen und ich würde einfach mal mit der These reingehen in die Diskussion, dass die Freundschaft der beiden zu eng ist für Dimitri Vandenberg, um dieses Spiel am Ende vernünftig und seriös zu spielen, weil das kam mir irgendwie die ganze Zeit so rüber. Dimitri Vandenberg hat nicht diesen einen Moment kreieren können, wo er dann nochmal wirklich so ganz krass verlangsamt, wo er wirklich mal was anders macht, wo er dann auch mal irgendwie eine 85 mit dem letzten Pfeil, weiß ich nicht, nach einem verkorksten Start dann noch die Triple 20 abräumt oder so und dann da irgendwie die Bäckerfaust macht. Also irgendwie so dieses Dimi-Verrückte, das fehlte komplett in dem Spiel. Das war so ein bisschen mein Eindruck und dazu passt auch dieses komplette sture Bleiben auf der Doppel-16 und es irgendwie auch zu akzeptieren, dass da jeder Draht am Draht war. Und jeder Draht am Dart war, genau. Und die waren ja alle nicht schlecht, aber irgendwie, dann musst du doch auch irgendwann mal was anderes probieren. Das hat er, glaube ich, nur ein oder zweimal gemacht und da dann auch Tops mal getroffen. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig und das kam ja am Ende so ein bisschen rüber, so nach dem Motto, ich hatte jetzt auch auf X ein bisschen flapsig gesagt, so, ja, kann er verschmerzen, weil dadurch ist der World Cup of Darts Startplatz von Mike De Decker für die nächsten 2 Jahre noch zementierter als ohnehin schon und er muss nicht mehr mit Kim spielen, aber irgendwie war es merkwürdig. Also vielleicht ist die Beziehung ein bisschen zu close für Dimi, der ja auch wirklich ansonsten einen Fuck gibt auf alles andere und wirklich so sein eigenes Ding macht. In dem Spiel ist er nicht so richtig zur Entfaltung gekommen.
Ja, also das war für Dimitri Vandenberg jetzt, wo du sagst, gerade mit der De-Decker-Situation für den World Cup einfach, glaube ich, eine Win-Win-Situation, egal wie es ausgeht. Aber das ergibt schon Sinn, was du sagst, weil ich würde sagen, Dimitri Vandenbergs größte Waffe, also nicht unbedingt für sich selber, sondern auch gegen den Gegner einzusetzen, ist diese extreme Verlangsamung. Und da kommt auch, glaube ich, hier wieder so die Parallele. Gervin Price, als er noch Emotionen gezeigt hat, hat sich ja auch eine Zeit lang schwer getan, gut zu spielen und diese Waffe, seine Emotionen damals einzusetzen gegen seinen guten Freund Johnny Clayton und hat dann auch nicht so gut performt. Es kann sein, dass Dimi hier einfach ebenso so ein bisschen gehemmt war. Das kann schon sein.
Ich finde, es ist ja auch nicht umsonst so, dass wir eben so häufig über Dimitri Vandenberg reden als Spieler, der komplett anders auftritt, wo auch die Protoform überhaupt gar keine Rolle spielt, sobald da eine TV-Bühne steht, sobald es wichtig wird. Ich meine auch dieses UK Open-Finale gegen Luke Humphries. Also vom Line-Up war das damals eigentlich eine klare Kiste. Humphries absolut durchs Turnier rasiert und Dimi war komplett aus der Kalten im Finale gestanden. Und in dem Endspiel hat er dann aber auch so diese typischen Dimi-Moves eingebaut. Und er schafft es dann auf einem sehr starken Grundniveau, nicht falsch verstehen. Aber Dimitri Vandenberg ist kein Spieler, der 3 Spiele in Folge 105 plus spielt. Das werden wir von ihm nicht sehen. Aber er schafft es auf einem hohen Grundniveau, seine etwas stärkeren Gegner häufig ein bisschen runterzuziehen. Und das ist ihm jetzt gegen Mike de Decker, der ja mehr Touch hatte, gerade beim Einchecken, gar nicht gelungen.
Ja, Touch ist übrigens ein sehr gutes Stichwort, wenn wir damit vielleicht wieder zurückgehen zur Spielhistorie. Wir befinden uns im 5. Satz. Es war ein Satz, wo Dimi auf einmal nach der Pause komplett verbessert war, checkt im 1. Leck zum 1:0 die 170 Punkte, den Big Fish, und im 4. Leck verpasst der Decker ein Dart auf Bull. Dimi gewinnt diesen Satz mit einem Average von 115 Punkten. Das war ein Satz, der von Dimitri Vandenberg überhaupt gar nicht zu der restlichen Performance in diesem Spiel gepasst hat. Genauso wenig wie der Satz, der darauf gefolgt ist. Satz 6, Dimitri Vandenberg ohne einen einzigen Checkdart, ein Average von 63 Punkten. Das ist ein Average Drop von ungefähr 52 Punkten zum Satz davor. Dimi, der steht bei 232, 237 und 207 Punkten Rest, als der Decker die Lecks zumacht. Völlig unerklärlich, wie Dimi diesen Leistungsabfall innerhalb von wenigen Minuten hinbekommen hat.
Ja, in der Tat. Also Dimi hat in der Phase wirklich gar nichts mehr getroffen. Nach dem 5. Satz müsste es ja nochmal eine Pause gegeben haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und vermutlich war auch die dann eben jetzt nicht so förderlich für sein Spiel. Und umso besser für das Spiel von Mike de Decker, der mit dieser 3:2-Führung dann nochmal so ein bisschen auf Null gesetzt hat und dann es in dem 6. Satz ja wirklich nur runterspielen musste, weil, wie gesagt, Dimi nichts getroffen hat. Aber in Satz 7 wurde es jetzt auch nicht so viel besser. Also auch das am Ende eine entspannte Kiste, 3:1. Geht dieser 7. Satz an Mike de Decker, der also im Prinzip durch dieses schnelle 4-2, wo Dimi keine Gegenwehr leisten konnte in diesem Satz, direkt dafür gesorgt hat, dass es gar nicht erst so richtig eng wurde nochmal. Und dann konnte die berühmte Angst vor dem Gewinnen auch gar nicht aufkommen. Dementsprechend am Ende gewinnt die belgische 2 gegen die belgische 1, hier Halbfinale Nummer 1. Und danach hatten wir ja dann eine ganz klare Kiste. Da müssen wir gar nicht so viele Wörter drüber verlieren, außer natürlich sehr respektvolle Worte für den Titelverteidiger und Weltmeister Luke Humphries.
Ja, es war die klarste und vielleicht auch langweiligste Partie in dem Rahmen der Partien, die wir in dieser Folge besprechen. Also Luke Humphries gewinnt in dieser Partie mehr Sätze als Ryan Joyce Legs. Also da gehen die ganzen Sätze mit 3-0, 3-2, 3-1, 3-0, 3-0 aus. Luke Humphries mit über 100 Punkten im Schnitt. Das war wirklich eine weltmeisterliche Aufführung, die er hier geboten hat. Also im ersten Leg, im ersten Satz verpasst Joyce direkt 2 Darts zur Führung. So viele Momente, um die Führung an sich zu reißen, hat er dann aber auch nicht mehr bekommen. Satz 2, der einzige umkämpfte Satz nach einer 2-0-Führung von Ryan Joyce. Da ist es Humphries, der nochmal einen guten Moment hat, wo er 112 Punkte zum Ausgleich mitnimmt im 4. Leck und danach den Anwurf zum Satz hält. Ansonsten nicht mehr so viel Spektakuläres, abgesehen davon, dass er im 4. und 5. Satz keinen einzigen Fehler mehr auf die Doppel macht. 2x 100%, das war richtig stark. Joyce, der bekommt im ganzen Spiel nur 7 Checkdarts und spricht dann am Ende davon, du hast es eben angesprochen, dass es sich angefühlt habe, als hätte er gegen Phil Taylor gespielt. Das ist dann schon sehr hochgegriffen, wird aber irgendwie der Leistung in dieser Partie von Luke Humphries, glaube ich, aber auch gerecht.
Ja, und die einzige Szene, wo Joyce hätte mitreden können, war eben Satz Nummer 2, wenn er den irgendwie zieht, dann gibt es hier eine Mini-Chance. So war die Partie im Prinzip beim Stand von 2-0 durch. Gerade auch, weil Humphreys ja einfach weitergemacht hat, weiter getrommelt hat. Und ich gebe es auch zu, das passiert ganz, ganz selten. Erst recht, das Spiel fand ja an einem Samstagabend statt, aber ich war so müde, dass ich bei Satz Nummer 4, 1:0 Führung Humphreys ausgemacht habe. Ich konnte nicht mehr weiterverfolgen. Ich hatte auch schon zuvor ich glaube im dritten Satz schon so Sekundenschlaf. Und deswegen da an der Stelle nochmal das Plädoyer, fangt doch ein bisschen früher an. Also ich fand diese Startzeit am Samstag vogelwild. Wann ging das los? 21.40 Uhr oder so?
21.30 Uhr war angesetzt, wurde dann, glaube ich, zu 21.45 Uhr mit den ganzen Vorreden. Ich habe irgendwo auf X gelesen, ohne das jetzt verifizieren zu können, dass das wegen irgendeiner Ansetzung von Rugby oder irgendwas gewesen sein soll und deswegen so weit nach hinten verschoben wurde. Aber ich sag mal so, für jemanden wie mich, der grundsätzlich gerne auch lieber etwas früher schlafen geht und ja, dann nicht unbedingt immer den längsten Abend haben muss, war das jetzt wirklich schon die Krönung. Also ich habe mir auch nur das erste Spiel angeschaut. Das war schon ein langer Abend dann.
Deswegen wurde im Hause Wattenberg dann vorgeschlafen vor dem Sonntag, weil da haben wir ja dann nochmal eine Verlängerung der Spieldistanz erlebt. Mike de Decker gegen Luke Humphreys, das große Endspiel. Es hat ja dann auch abgeliefert über 10 Sätze. Dementsprechend, das dürfte ja dann für den Schlafhaushalt auch nicht gerade förderlich gewesen sein. Aber zumindest nur ein Spiel.
Ja, aber dieses Spiel hat, also ich habe nicht vorgeschlafen, das kann ich dir schon mal sagen, aber dieses Spiel hat mich definitiv so wach gehalten, also da war keine Gefahr dafür, dass ich da irgendwo einschlafe, also dieses Spiel hat wirklich wahnsinnig gut unterhalten, man neigt ja immer dazu, wenn es so direkt danach ist, mit irgendwelchen Superlativen um sich zu werfen. Das will ich jetzt hier vermeiden, weil es war hier jetzt nicht das beste Spiel oder was auch immer, aber es war wirklich ein super würdiges Spiel für das Finale eines Major-Turniers. Also ich fand, dieses Spiel von der Spannung her hatte wirklich einiges. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht zuzuschauen.
Ich fand, das Finale war auch beste Werbung für Setplay. Mich holt einfach der Satzmodus, egal ob das die WM ist sowieso, aber auch der Grand Prix, mich holt der Satzmodus so sehr ab. Vielleicht spielt dabei auch eine Rolle, will ich auch zugeben, dass es eben so selten ist, also nach dem Motto künstliche Verknappung. Aber ich weiß nicht, ob man nicht zumindest mal punktuell noch ein bisschen Satzmodus spielen könnte. Vielleicht 2-3 Turniere Eurotour oder so. Ich finde, das hat so einen anderen Drive, auch das Spiel zu verfolgen. Es macht so viel mehr Spaß, weil du immer diese entscheidenden Punkte in einem Spiel hast. Davon hast du so viele, das macht diesen Sport aus. Und ich glaube auch, diese Partie ist deshalb so große Werbung für den Satzmodus, weil zwischenzeitlich Mike de Decker, ich glaube, er hatte knapp doppelt so viele Lecks gewonnen wie Luke Humphreys. Und trotzdem wusstest du, er muss immer noch 2 Sätze holen. Und dann gibt es eben diese einzelnen Momente, 2:2, in Satznummer, was war es, 6, den dann Humphreys irgendwie zieht, die dann dieses Spiel wieder in eine komplett andere Richtung drehen können. Deswegen mehr Satzmodus, da wäre ich komplett dafür.
Wer diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, weiß, es gibt auch das ein oder andere Major-Turnier, von dem ich nicht der größte Fan bin. Kevin, würdest du hier bei meiner Petition Setplay statt Matchplay unterschreiben wollen?
Setplay, Matchplay mit Setplay, was wäre das denn?
Ja, das wäre auch was.
Aber ist also natürlich eh mal ein heißer Take von dir.
Best of 35 Sets. Das wär's doch dann fürs
Matchplay. Morgens um 11 Uhr geht's los im Finale.
Ja.
Nee, aber ich meine, bei Matchplay ist es natürlich ein heißer Take von dir. Ne? Da würdest du jetzt nicht so viele Anhänger finden, die das auch so kacke finden wie du, weil ein bisschen Stupides steckt ja immer so ein bisschen dahinter, ne? Geht ja auch nochmal 2 Tage länger. Aber zum Beispiel World Series Finals oder generell, wie oft soll ich es noch sagen? Vielleicht muss ich es so oft sagen, bis die PDC das ändert. Macht doch die World Series Turniere endlich mal ein bisschen spannender. Macht sie ein bisschen offener. World Series Finals Setplay. In Auckland wird dann irgendwie, keine Ahnung, 7-0-1 gespielt. Es gibt so viele Möglichkeiten, dann fangt doch damit an. Es muss ja gar nicht immer um die Ranglistenturniere gehen, aber also Setplay ist so unterrepräsentiert.
Also, ja, Kevin, mir musst du das nicht sagen. Ich habe für dich immer 2-3 offene Ohren. Oh. Also, da rennst du bei mir offene Türen ein.
Ja, mal schauen, was unsere Hörer davon halten. Das würde mich auch mal interessieren. Also, gerade Thema Setplay ist ja dann doch etwas, glaube ich, wo auch viele unserer Meinung sind. Die WM funktioniert sicherlich auch wegen des Setplays noch mal ein bisschen besser, würde ich auch behaupten, weil du hast dadurch auch mehr dieser spannenden Punkte. Dadurch sind vielleicht sogar gerade in frühen Runden die ein oder andere Überraschung wahrscheinlicher. Also macht einfach unfassbar Bock.
Dann lass uns jetzt sprechen über das Grand Prix-Finale. Es hat auf jeden Fall auch unfassbar Bock gemacht. Wir beginnen natürlich chronologisch mit Satz 1. Dort war es im Decider De Decker, der einen Set-Dart verpasst hat. Humphries, der geht da in Führung. Satz 2, das Ganze so ein bisschen umgekehrt. De Decker, der bekommt den Satz nicht zu. Humphries, der verpasst dann aber drei klare Darts auch zum 2-0 in Sätzen. Das, finde ich, war eine Situation relativ früh schon, die man bei Luke Humphries auch relativ selten sieht, weil er dann doch irgendwie in den entscheidenden Momenten, auch wenn er drei klare Darts bekommt, eigentlich immer sehr, sehr häufig und konsequent da ist.
Der Pessimist in mir hat, nachdem De Decker das 1-1 in dem Moment schon verpasst hat, bevor Humphries die drei Möglichkeiten bekommt, der Pessimist in mir hat gesagt, jetzt ist das Ding durch.
Weil ich der Optimist in mir hat gesagt, jetzt kann ich normal schlafen gehen.
oder so. Ich war fest davon überzeugt, dass Humphries spätestens den dritten dann auf der Doppel-5 reinmacht. Aber die waren irgendwie alle ja, recht arglos weggeworfen und noch ein weiteres Mal hat dann auch De Decker nichts verpasst, nachdem er ja auch schon Satz 1 zumindest mit einem Setter hätte für sich entscheiden können. Den zweiten Satz musste er holen, hat er geschafft und das war dann in dem Fall wirklich ja auch eine Schlüsselszene. Wir sprechen immer über diese Schlüsselszene, aber gerade im Setplay kann man da auch mit Fug und Recht das behaupten, gerade auch für den weiteren Verlauf, zumindest dann für die nächsten 2-3 Sätze.
Ja, Satz 3 und 4 hat nicht so viele Schlüsselszenen beinhaltet. Das waren zwei relativ schnelle Sätze mit 3-0 und 3-1 für Mike De Decker. Dann lass uns über den fünften Satz sprechen. Dort verpasst im dritten Leg De Decker schon 5 Darts zum Satzgewinn. Im Decider dann mit dem letzten Dart in der Hand auf der Doppel-16. Es war insgesamt der 8. Satzdart, den er dann genutzt hat. Das war dann aber auch so der letztmögliche Zeitpunkt, um da noch 4-1 in Führung zu gehen und das Match für ihn in ganz entscheidende Bahnen zu lenken.
Und dann hätte er fast das 5-1 geschafft. Im nächsten Satz führt er 2-0 und steht auf 41 Punkten Rest. Und plötzlich kommt Humphries vorbei mit der 149. Ein unfassbarer Moment und im Prinzip wieder so ein typischer Setplay-Moment auch, wo man dann eigentlich weiß, ja, jetzt wird es schwierig für De Decker, der zwar immer noch führt in dem Moment, nach diesem 149er Checkout. Jetzt wird es aber für ihn schwierig, diesen Satz zu holen. Und es war auch so. Humphries macht das Ding dann am Ende sogar recht souverän, wenn man so will. In Leg 4 steht De Decker zwar nochmal auf 66 Punkten Rest, aber Humphries nimmt ein weiteres Mal ein High Finish raus mit 152. Also hat dann hier quasi De Decker doppelt gebrochen. Und dann war es wirklich klar, dass der Decider dann, ja, dass es da mit dem Teufel zugehen müsste, dass Humphries ihn nicht macht. Also das hat er super gespielt von vorne weg, mit einer 152 gestartet und das Ding dann im ersten zugemacht. Und in dem Moment hat er auch wieder dran geglaubt. Er war selbst, glaube ich, von diesen zwei Checkouts unter dem Druck, so wirkte er, war selbst Humphries überrascht.
Und nicht nur er war davon überzeugt. Ich meine, wir müssen uns überlegen, es stand immer noch 4-2 für De Decker. Und ich weiß, du hast mir noch geschrieben, dass du gesagt hast, dass du befürchtest, jetzt kippt die Partie, jetzt kommt Humphries. Und ich habe natürlich immer noch auf De Decker gehofft, aber ich muss sagen, ich kann es dir nicht absprechen. Also ich habe auch schon so ein bisschen, wie man in der Jugendsprache sagen würde, so ein Side-Eye da drauf geworfen, dass Luke Humphries jetzt doch noch hier vorbeizieht. Aber umso besser, dass De Decker dann am Ende doch hier seinen ersten Major-Titel holen konnte. Lass uns weitermachen mit Satz Nummer 7. Humphries, der startet direkt mit dem Break rein. Im dritten Leg, da nimmt De Decker 156 Punkte raus, um im Satz zu bleiben. Das war wirklich stark. Humphries, der verpasst im vierten Leg schon 2 Set-Darts. De Decker, der lässt fahrlässig das 2-2 dann in dem Moment liegen. Und das ist dann ein Satz, den sich Luke Humphries nochmal sichern konnte und da nochmal ein bisschen näher wieder an De Decker rankommen konnte.
Ja, in dem Fall auch eben, weil De Decker es wirklich verpasst hat. Er muss hier diesen Satz in den Decider bekommen und dann ist Humphries vielleicht auch ein bisschen nervös. Deswegen, das war dann auch ein bisschen fahrlässig. Humphries macht das 3-4 und dann geht Satz Nummer 8 über die volle Distanz im Decider. Stellt sich De Decker mit einer 180 in einem wahnsinnigen Moment auf 46 Rest und Humphries steht bei 67. Das ist jetzt etwas, was Humphries sicherlich jetzt auch so in 2 von 3 Fällen dann rausnimmt. Aber in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Er macht es aber und plötzlich steht es hier 4-4. Und da habe ich dann noch weniger mit Mike De Decker kalkuliert als Sieger.
Und ich finde, in dem Moment von daher so keine Selbstverständlichkeit, weil er ja zuvor noch die 67 Punkte gebastelt hat. Also das war ja eine Single 17, Triple 18, wo er die Single 18 haben wollte. Hat er das noch gebastelt? Auch was, was man bei Humphries sehr, sehr selten sieht. Und da muss man dann sagen, anstatt dass er zuvor schon einen Dart auf Doppel bekommt und dann nochmal drei klare, hat er jetzt den Druck, wo De Decker auf 46 steht und kriegt dann eben nur einen Dart, kann es dann aber nutzen. Und das war dann wieder so ein weltmeisterlicher Moment.
Ja, der weltmeisterliche Moment oder die weltmeisterliche Phase, sie war dann aber auch im Prinzip damit abgeschlossen, denn Mike De Decker bekam die zweite, die dritte, die vierte Luft. Satz Nummer 9 geht mit 3-1 an den Belgier, der 80 Punkte im vierten Leck rausnimmt und sich da dann auch nochmal völlig zu Recht richtig aufgepumpt hat. Fand ich eh gut, die gesamte Körpersprache über das Turnier hinweg von Mike De Decker. Er hat sehr viel an Aura gewonnen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass wir ihn so lange im Turnier hatten wie sonst noch nie. Er hat ja ein Match statt überstanden gegen Damon Hatter, aber er hat wirklich über das Turnier betrachtet, sich auch, ich sag mal, wohltemperiert aufgeplustert mal. Er hat wohltemperiert seine Körpersprache eingesetzt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war sehr erfrischend und gerade für einen Spieler mit, was hatte, 28, 29 Lenzen auch keine Selbstverständlichkeit. 5-4 in Führung gelegen und in dem Moment habe ich Jan zum Beispiel geschrieben aus unserem Podcast-Team. Ja, im alten Grand Prix-Modus wäre De Decker jetzt schon durch. Stell dir vor, der verliert das Ding noch. Das wäre auch typisch Humphries gewesen, dass er in dem Jahr, wo das erste Mal seit 15 Jahren oder so das Finale wieder bis 6 gespielt wird, dass er dann ausgerechnet davon profitiert. Das hätte zu dieser Phase, zu diesem Jahr, zu den letzten 12 Monaten von Luke auf jeden Fall gepasst.
Naja. Hätte, wenn und aber. Am Ende ist es nicht so gekommen, aber du hast schon recht, es hätte sein können. Lass uns schauen auf den letzten Satz in dieser Partie, auf Satz Nummer 10. Wir müssen definitiv sprechen über Leck 3. Da ist es nämlich De Decker mit einem ganz, ganz wichtigen Break und das kommt nicht von ungefähr. Es waren hinten raus 8 perfekte Darts, Back-to-Back 180er, checkt dann 71 Punkte in 2 Darts. Das war ein wirklicher Wahnsinnsmoment, muss man sagen. Leg 4, De Decker sofort drinne, hat kein Triple mit dabei, dann bounce ihm auch noch die 180 weg. Das war wirklich so ein bisschen unlucky. Es geht aber nicht mehr so viel. Humphries, der geht entspannt zum 2-2 und dann geht es in den Decider. Humphries, der steht bei 176 Punkten Rest. Und dann hat De Decker wirklich ein unfassbares Timing, dann alles bei sich beisammen zu halten, die 180 zu werfen für 55 Punkte Rest. Ein super Übergang in dieser Situation und am Ende auch keine Nerven gezeigt. Der erste Matchstart hat gesessen. Das war hinten raus echt souverän.
Ja, und selbst wenn er da, ich sag mal, nur eine 100 wirft, das wäre vermutlich schon zu wenig gewesen. Deswegen, à la Bonheur, auch hier wieder die 180 im exakt richtigen Moment zu spielen. Humphries eben dann noch ein bisschen zu weit weg und dann hat er am Ende auch die Klasse, die Souveränität ist wirklich nach Hause zu bringen. 6-4. Mike De Decker springt damit in der Weltrangliste. 11 Plätze nach vorne von 36 auf 25, unter anderem auch vorbei an Gabriel Clemens, an so Granden wie Raymond van Barneveld, unter anderem natürlich jetzt auch sicher für die nächsten, ja, 2 Jahre realistisch betrachtet schon mal mindestens der World Cup Partner von Dimitri Vandenberg beim World Cup of Darts in Frankfurt und stand jetzt Mike De Decker im WM Race übrigens die 24 und wenn jetzt der Cut wäre, dann würde es in der WM-Runde 3 gegen Dimitri Vandenberg gehen können, wenn alles normal läuft. Das wäre aktuell das Matchup.
Angenommen, Kevin, du hättest jetzt die letzten 3 Monate mal ein bisschen was angespart und hättest jetzt ganze 10 Euro zusammen zum Setzen auf diese Partie. Auf wen würdest du dein Geld setzen? Auf Dimitri Vandenberg oder Mike De Decker, wenn jetzt die WM stattfinden würde?
Ja, jetzt in dem Moment hat natürlich Mike De Decker die bessere Form, hat ein unbändiges Selbstvertrauen und wir dürfen gespannt sein, wie lange er das auch halten kann. Per se, glaube ich, ist es aber kein Spiel, was sich beide wünschen. Auch nicht Mike De Decker, weil Dimi hat jetzt einmal diese Experience gemacht mit ihm und bei der WM Dimi auch fast immer richtig gut, es sei denn, es geht gegen Florian Hempel. Und dementsprechend würde ich jetzt die 10 Euro auf Dimi setzen. Weil ich glaube, die Quote wäre wahrscheinlich auch vielleicht sogar ein bisschen besser, weil man jetzt
so einer bist
würde,
du.
Weil man jetzt sagen würde, hier, Mike De Decker hätte ihn jetzt gerade mit 5-2 rasiert, deswegen würde ich einfach mal auf Dimi gehen.
Ja, okay, so ein bisschen risikofreudiger kann ich, aber ich wäre auch auf Dimi gegangen. Mhm. Auch, also, aber also jetzt unabhängig von der Quote. Ich glaube, wenn es jetzt zum Rematch käme, ich glaube, das würde Dimitri Vandenberg gewinnen. Also, würde ich sehen. Spannend wäre auch, wenn jetzt die WM und der Cut-Off wäre, die Partien Martin Schindler als 23 gegen Stephen Bunting, die Nummer 10, Gabriel Clemens 26 gegen Gervin Price, die Nummer 7 und Ricardo Pietrzko einen kleinen Schritt zurückgemacht, noch die Nummer 32, würde dann natürlich spielen gegen die Nummer 1 Luke Humphries. Wie könnte es anders sein und was wäre ein großes Major-Turnier ohne das Aufeinandertreffen von Ricardo Pietrzko und Luke Humphries in den frühen Runden des Turniers, ne?
Ich sag mal so, da jetzt glaube ich nicht mehr, realistisch betrachtet, nicht mehr so viel geht Richtung 31. Position für Ricardo. Das sind nämlich fast 30.000 Pfund auf Raymond van Barneveld. Nur 3.000 hinter Ricardo ist Ryan Joyce.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Würde ich fast eher sagen, es wäre besser für ihn, wenn er eine erste Runde hat, wo er klar favorisiert sein wird im Normalfall und dann eben frei gelost werden kann gegen einen anderen Spieler, weil das vierte Mal gegen Humphries, willst du das? Oder ist es vielleicht sogar gar nicht mal so verkehrt, weil du warst schon bei dem großen Triumph fast derjenige, der Humphries rausgenommen hätte früh. Du hast jetzt dreimal gegen ihn zwar verloren, dreimal aber gut gespielt und ja, du kannst da sehr befreit reingehen. Das ist auch wieder so eine hypothetische Frage.
Ja, aber man muss ja dazu sagen, ich meine, du musst potenziell halt auch erstmal deine Auftaktpartie gewinnen. Wenn du in der Runde 1 startet, hast du für die Rangliste und für deinen eigenen Geldbeutel nur 7.500 anstatt 15.000 Pfund, die er jetzt schon sicher hätte. Und ich meine, du hast gesagt, er wäre in Runde 1 favorisiert. Das kann auch alles gut sein. Da gibt es auch viele, viele Spieler, wo ich das sagen würde. Aber wenn er jetzt, angenommen, wenn das Line-Up wäre, erste Runde, Ricardo Pietrzko, Nico Springer, das ist auch gleich eine gute Überleitung, dann würde ich wahrscheinlich, wäre ich eigentlich fast eher bei Nico zum Beispiel.
Ja, das ist ja jetzt natürlich sehr hypothetisch, weil das am Ende eine 1:32-Frage ist, wer es dann ist. Ne? Aber natürlich gibt ihr
recht. Es gibt ja noch mehr gute Spieler.
Ja, aber in 80% der Fälle Ricardo wahrscheinlich favorisiert oder sogar klar favorisiert. Aber das Problem ist ja dann vielleicht sogar eher, wenn man jetzt hier mit dem Preisgeld argumentiert. Es ist natürlich als gesetzter Spieler vor allen Dingen deutlich einfacher, in die dritte Runde erstmal reinzukommen. Weil das ist ja, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Weil jetzt redest du über Runde 1, da ist jetzt Ricardo in den meisten Fällen schon noch favorisiert, aber in Runde 2 würde ja auch, wenn es dann hier eben die andere Seite des Draws wäre, potenziell machbarer Weg Richtung Achtelfinale, Viertelfinale in den kühnsten Träumen, wäre es ja trotzdem ein gesetzter Gegner, der jetzt erstmal favorisiert werde. Also wenn er da jetzt gegen Josh Rock Chizzy spielt oder so, ist er jetzt auch kein Favorit. Ne? Aber trotzdem, ja, ist es natürlich schon, oder wäre es schon sehr, sehr interessant, wenn er jetzt das vierte Mal gegen Humphries daran müsste, das vierte Mal auch gut spielt und am Ende nicht so richtig belohnt wird. Also das ist schon auch sehr, sehr unglücklich, ehrlicherweise.
Naja, dann lass uns jetzt hier die Überleitung machen zur Development Tour. Wir schauen wieder einmal rüber nach Wigan. Es waren die Development Tour Turniere 21 bis 24, die stattgefunden haben. Anschließend mit der Jugend-WM kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber erstmal die große Schlagzeile aus deutscher Sicht, die natürlich das Ganze alles ein bisschen überschattet hat. Nico Springer sichert sich die Tourkarte und die WM-Quali über die Development Tour-Rangliste. Das war schon richtig, richtig stark von Nico. Aber jetzt natürlich hinten raus auch schon so ein bisschen absehbar von diesem Wochenende. Also wenn da jetzt nicht nochmal die Wahnsinnssachen passieren sollten und Nico seine Darts halbwegs beieinander behält, dann war schon klar, dass das eben passieren würde. Und noch interessant müssen wir sagen, Jano Bottenberg, Niederländer, war nach dreimonatiger Sperre wegen sexueller Belästigung wieder auf der Development Tour mit dabei und hat sich gleich spielerisch mit 2 Halbfinals zurückgemeldet am Samstag. Also da auch gute Leistung.
Jetzt hast du natürlich hier so dieses Wahnsinnsthema Nico Springer aus deutscher Sicht ein bisschen verwoben mit dem sehr delikaten Fall Jano Bottenberg. Erstmal noch vielleicht zu Nico Springer. Stand jetzt der vierte Deutsche im Ellipelli. Sicher, wenn Patrick Tringler nicht die Super League gewinnt, hätten wir auch garantiert wieder 5. Wenn dann Hempel noch dazu kommt, sogar mindestens 6 Deutsche. Also das wäre ja ein neuer Rekord. Darf man auch nicht vergessen. Und zu Nico vielleicht noch ein Satz. Wenn man sich dann vor Augen führt, dass der Mann krank gespielt hat, dass er nicht so richtig auf der Höhe war, dass er sich mit Medikamenten vollpumpen musste, dann ist das umso heftiger nochmal einzuschätzen, dass er jetzt dieses Wochenende auch nicht nur einfach runtergespielt hat, sondern da ja auch jedes Mal noch bei den 3 von 4 Turnieren, die er mitgemacht hat, plus dann auch die Jugend-WM, wo er eigentlich auch einen super Standard gespielt hat, also bei 4 Turnieren jedes Mal wirklich wieder auf der Höhe war, jetzt keinen Off-Tag dabei hatte und hier am Samstag ja dann sogar auch wieder ein Halbfinale erreicht hat. Also von daher, Nico Springer, Chapeau.
Ja, und vor allem auch, wie er das Halbfinale erreicht hat, ne? Also, wir können gerne direkt reingehen in den Samstag, würde ich sagen. Am Ende ist es Wessel Naiman, der sich diesen Titel holt im Finale mit 5:0 über Nathan Rafferty. Nico Springer und Jano Bottenberg, beide eben angesprochen im Halbfinale. Und Nico vorher mit Averages von 111,33 und 110,59 Punkten bei diesem Turnier. Also, das war schon wirklich Wahnsinn. Zweimal 110 plus gespielt. Wie man noch nennen muss, Xanti Vandenberg erstmals im Viertelfinale und Dominik Gröhlich, den hatten wir auch noch im Achtelfinale.
Ja, Xanti Vandenberg, der jüngere Bruder von Dimitri Vandenberg, der wirklich richtig Meter gemacht hat in diesem Jahr, der ist wirklich deutlich stärker geworden. Also das wird vielleicht dann auch einer sein, der irgendwann mal für Team Belgien aufläuft, wenn es so weiterläuft. Also die Gene scheint er zu haben und vor allen Dingen jetzt einen großen Leistungssprung gemacht. Sprechen wir über das zweite Turnier am Samstag. Im Finale standen sich ein gewisser Wessel Naiman und Nathan Rafferty gegenüber. Das hatten wir ja schon bei Turnier Nummer 1, was auch wirklich keine Selbstverständlichkeit ist, weil offen ausgelost, ne? Das heißt, theoretisch kann auch die Auslosung schon dazu führen, dass es dieses Duell nicht gibt und sich dann durchzusetzen, das ist ja kein 32er-Feld oder so, ne? Du musst da deine 6 Spiele oder so gewinnen, um ins Finale einzuziehen und da dann wirklich auch keinen absoluten Aussetzer dabei zu haben. A la Bonheur, Naiman kommt hier durch, wenn auch ein bisschen knapper als beim ersten Spiel im Finale gegen Rafferty mit 5-3. Jano Bottenberg erneut im Halbfinale. Der vierte Halbfinalist, ein ganz anderer Mann, Lewin Hollsall aus Wales, also walisische Namen sind oft der Endgegner.
Es hat sich fast so ein bisschen schwedisch angehört, aber ich sollte das nicht kritisieren, weil ich hätte es definitiv nicht besser aussprechen können, muss ich sagen. Mit welchem Namen ich mir in der Aussprache sicher bin, das ist Dominik Gröhlich. Der ist im Viertelfinale gegen Naiman rausgegangen, relativ unglücklich 5:4 verloren nach 4:1 Führung. Paul Krone, den hatten wir im Achtelfinale nach Sieg über Leon Weber in den letzten 32. Und Nico Springer, der ist auch in den letzten 32 rausgegangen gegen Nathan Rafferty.
Dann machen wir weiter mit dem Sonntagfinale Nummer 1 dort. Tevis Dudeney gewinnt gegen Julian van der Velde 2:0 und über den Tevis aus England, über den jungen Mann, kannst du ein bisschen mehr erzählen.
Ja, das war nämlich mein allererster Gegner bei der PDC jemals. Habe ich auf der Development Tour gegengespielt, habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, als ich das erste Mal zur PDC kam, habe ich auch 4:0 verloren. Aber ja, da haben sich ganz kurz unsere beide Lebenswege touchiert und ja, was hätte aus mir werden können, Kevin? Aber nein, jetzt bin ich hier mit dir gelandet.
Ja, so ist es auch gut. Am Ende profitieren wir doch auch davon, muss
man
sagen.
Ja, weil das hier ist quasi das Kleinhirn von der PDC.
So nämlich. Und du kannst die hier einen lockeren machen und einfach über die guten und schwächeren Leistungen von Spieler X und Spieler Y sprechen, während Tevis Dudeney sich dem ganzen Druck der PDC aussetzen muss. Aber das hat er stark gemacht. Holt ihr zum ersten Mal einen Titel im Finale gegen den Niederländer. Nico Springer erneut gut. 3:5 raus gegen Van der Velde im Viertelfinale. Und ansonsten die WM-Teilnahme war im Prinzip nach diesem Turnier schon safe, auch früher im Turnier, nämlich nach der Niederlage von Nathan Rafferty. Und so konnte Nico Springer dann den Sonntag auch sausen lassen. Also das zweite Turnier am Sonntag, konnte früher ins Hotel.
Das hat er dann auch gemacht bei dem zweiten Turnier am Sonntag bei Development Tour Event Nummer 24. Ist es am Ende Henry Coates, der sich den Titel nach einem 5:3 Sieg über Owen Roloffs im Finale sichern kann. Aus deutscher Sicht definitiv noch erwähnenswert Leon Weber und Dominik Gröhlich beide im Viertelfinale. Das war sehr, sehr stark und damit können wir dann auch nochmal einen Blick auf das Abschlussranking der Development Tour Order of Merit werfen. Am Ende ist es Wessel Naiman mit 25.125 Pfund auf Platz 1. 7 Turniersiege hat sich der Mann auf jeden Fall einheimsen können. Vielleicht wären es ein paar weniger gewesen, wenn Gian van Veen bis zum Schluss hätte mitspielen können. Ich glaube, nur die ersten 10 Turniere waren es von ihm. Aber trotzdem, Wessel Naiman, muss man sagen, der Jugendmann der Stunde.
Auch insgesamt ein überragendes Jahr für ihn, denn die 25.000 Pfund sorgen dafür, dass er insgesamt bei knapp oder ziemlich genau 100.000 Pfund Preisgeld in diesem Jahr steht. Setzt sich folgendermaßen zusammen, eben die 25.000 Dev-Tour, dann 65.000 PDC-Ranglistengeld und 10.000 für das Achtelfinale bei den World Series Finals in den Niederlanden. Und zum Vergleich, so ein Gabriel Clemens kommt nur in Anführungsstrichen auf 65.000 Pfund, Pietrzko auf 80.000 Pfund. Also wenn du wirklich die Dev-Tour dominierst und dann, ich sag mal, ein gutes Jahr spielst, ohne jetzt ein herausragendes zu spielen, weil das große Major ist da nicht dabei. Da war ja auch keine Quali jetzt am Start für Nyman. Das wird alles im nächsten Jahr folgen, abseits jetzt eben der World Series Finals. Dann kannst du hier wirklich richtig, richtig cashen. Also 100.000 ist natürlich fantastisch für ihn, gerade so nach dieser sehr langen Sperre, die er ja hatte. Und jetzt kann er mit diesem 100.000 Aufschwung dann auch richtig stark ins nächste Jahr gehen. Die WM hat er noch, also die kommt ja auch noch mit rein in das Preisgeld, was er in diesem Jahr einspielt. Und dann im zweiten Jahr wird er ja bei den großen Turnieren überall am Start sein. Also Wessel Nyman, über den werden wir noch einige Wörter verlieren. Und das gilt natürlich auch für den Mann auf Gesamtranglistenplatz Nummer 2 für Nico Springer mit knapp 15.000 Pfund. 3 Turniersiege, 3 Finals, 3 Halbfinals, also bei 9 Turnieren von 23, die er mitgemacht hat, mindestens in der Runde der letzten 4, am Ende völlig verdienter Zweiter und damit eben nicht nur bei der WM, sondern auch für 2 Jahre auf der Tour.
Ja, das war definitiv eine richtig starke Development-Tour-Saison von Nico und da können wir uns auch aus deutscher Sicht auf die nächsten kommenden 2 Jahre freuen. Der Platz 3 der Development-Tour Order of Merit hat es in diesem Jahr aber auch nicht verkehrt angestellt. Das ist Keen Berry bei knapp 13.500 Pfund, hat ebenfalls wie Nico Springer 3 Turniersiege einheimsen können, ist jetzt zum 6. Mal in Folge bei der WM mit dabei, in seinem jungen Alter definitiv auch keine Verständlichkeit. Da müssen wir sprechen über den viertplatzierten Nathan Rafferty, der die große Aufholjagd an diesem Wochenende nicht mehr geschafft hat, kommt am Ende bei ein bisschen über 12.000 Pfund raus, hat sich in diesem Jahr 2 Turniersiege sichern können. Die WM-Quali ist für Nathan Rafferty aber noch möglich, auch wenn es jetzt über die Development Tour Order of Merit nicht geklappt hat. Er müsste auf der Pro Tour noch knapp 3.000 Pfund Preisgeld aufholen, die er dort im Rückstand ist, oder Keen Berry müsste auf der Pro Tour noch zaubern, oder Rafferty könnte natürlich auch den Last Chance Qualifier noch nutzen.
Ja, und anders als Rafferty ist Sebastian Biewecki, der Pole auf Platz 5 stehend, hier nicht mit leeren Händen stand jetzt rausgegangen, denn er hat mit einem Turniersieg und sehr vielen konstanten tiefen Runs im Rahmen dieser 24 Turniere etwas weniger als 10.000 Pfund eingesammelt, aber er hat die Tourkarte gewonnen für 2 Jahre, weil eben Wessel Nyman und Keen Berry in den Top 64 stehen werden nach der WM und Rafferty ins zweite Jahr geht. Springer und Biewecki, die beiden, die die Tourkarte bekommen werden. Und Sebastian Biewecki ist auch ein Spieler, der bei Q-Schools immer wirklich sehr wenig überzeugen konnte, jetzt über diesen Weg eben auf die Tour kommt. Und das finde ich auch richtig gut, weil wir natürlich bei ihm auch schon richtig geile Matches gesehen haben. Stichwort damals UK Open, wo er diesen tiefen Run hatte. Also ich finde, das ist ein super Line-Up für die Tour mit Springer und Biewecki.
Ja, da bin ich mir sicher, dass er definitiv eine Bereicherung für die Tour sein wird. Also auch jemand, bei dem ich mir keine Sorgen mache, dass er da irgendwie abraucht oder sich nicht einfinden kann in die Tour. Also schon jemand, den ich da sehe. Und dann lass uns jetzt hier zum letzten Abschluss des Rankings nochmal ganz kurz einen Blick darauf werfen, welche Spieler denn jetzt auch noch sicher für die UK Open qualifiziert sind. Das sind jetzt Danny Jansen, Bo Greaves, Julian van der Velde, Dominik Gröllig, aus deutscher Sicht sehr interessant, Tevis Dudeney, Henry Coates, Owen Roelofs und Charlie Manby.
Ja, und Bo Greaves, auch ein Name, den man nochmal erwähnen sollte. Ja, also sie spielt natürlich WDF und das war jetzt auch keine Überraschung. Sie hat dann allerdings auch die World Youth Championship nicht gespielt. Auch keine Überraschung und trotzdem, ja, wenn man sich so ihre Leistung anschaut, wäre es ja vermutlich ein leichtes gewesen, auf die Tour zu kommen, ne? Mit der Klasse, die sie da wirklich reihenweise ans Board zaubert. Sie hat ja sogar auch einen Turniersieg einheimsen können, ein historischer Sieg als erste Frau auf der Development Tour. Ja, am Ende hat man bei ihr häufig das Gefühl, auf PDC-Ebene ein bisschen verschenktes Talent stand jetzt.
Ja, Kevin, ne? Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.
Und mit dem Philosophenspruch schlechthin machen wir jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen. Das lasse ich jetzt einfach mal so ausfaden. Das versendet sich, sagt man beim Radio.
Das geht sich so ein. Dann lass uns einmal noch ganz kurz sprechen über was die Development Tour auch so ein bisschen betrifft, denn es wird einige Spieler geben, die im nächsten Jahr keine Development Tour mehr werden spielen dürfen. Und zwar wird sich das ganze Bild so ein bisschen verändern, insbesondere in der Spitze. Ich werfe einfach mal ein paar Namen in den Raum, die im nächsten Jahr raus sein werden. Wessel Nyman, Nathan Rafferty, Rian van Veen, Marvin van Velsen, Roman Benetzky, Leighton Bennett, Jared Cole, Bradley Brooks, Rusty Jake Rodriguez und dann aus deutscher Sicht Nico Springer, Paul Krone, Pascal Ruprecht. Also definitiv so eine Generation DevTour-Dominatoren, die hier jetzt die Bühne verlässt.
Ja, gerade mit Nyman und 7 Titeln und Springer, da gehen ja wirklich jetzt mit die Besten von Bord. Deswegen wird sich das Ganze ein bisschen neu ausrangieren müssen. Ist ein deutlicher Umbruch auf der Development Tour, das muss man so festhalten.
Ja, aber definitiv interessant. Und damit kommen wir dann jetzt zu dem heutigen Montag und werfen hier nochmal einen Blick auf die World Youth Championship. Es war die Jugend-WM, die gespielt wurde. Und da müssen wir einmal gerade ganz kurz einmal alle deutschen Spieler nennen, die sich qualifiziert haben für dieses Turnier. Lass mich da einmal gerade schnell rübergehen, denn diese Spieler haben es auch verdient, dass man sie hier einmal alle nennt. Das waren Julian Zwerge, Leon Weber, Oliver Ufer, Christopher Tonders, Sascha Stulemann, Nico Springer, Felix Springer, Tim Scholz, Finn Prokop, Paul Krone, Dominik Grüllich, Jannis Bremermann, Robin Beger, Jared Becker und Jannis Barkhausen.
Und es waren auch ein paar mehr als üblich, muss man ja auch dazu erwähnen, weil der Modus ein bisschen angepasst worden ist. Und zwar hatten wir jetzt keine Dreiergruppen, sondern Vierergruppen. Das heißt, am Ende 32 Teilnehmer mehr, 96 waren es vorher, jetzt 128 und dementsprechend ja eine Verlängerung, wie sie dann auch die große Weltmeisterschaft im nächsten Jahr bekommen wird. Es blieb aber dabei, dass die K.O.-Runde mit der Runde der letzten 32 begann. Also heißt es, es war noch ein engerer Flaschenhals, nämlich Vierergruppen und nur der erste kommt weiter. Das ist natürlich dann im Prinzip K.O.-Modus ab Spiel Nummer 1. Also es gab dann ein paar wenige Gruppen, wo auch zwei Siege gereicht haben, aber im Prinzip wussten alle Spieler, wenn ich ein Spiel verliere, vor allen Dingen, wenn ich es klar verliere, dann bin ich schon draußen.
Ja, und das ist ein Modus, also wir beide haben uns darüber im Vorfeld ausgetauscht, den wir beide nicht verstanden haben. Also wenn man schon Vierergruppen macht, warum dann nicht die ersten beiden weiterlassen? Also bevor man Vierergruppen macht und nur der erste weiterkommt, da kann man dann gefühlt lieber direkt K.O. spielen. Und es ist eben auch ein Modus, der relativ schnell dann seinen Tribut fordern kann. Denn zum Beispiel Rian van Veen, der es am Ende bis ins Finale geschafft hat, der das Finale dann bei der Jugend-WM spielen wird, der hatte beispielsweise auch schon einen Matchstart im allerersten Spiel gegen sich oder beziehungsweise mindestens einen Matchstart. Wäre dieser Matchstart reingegangen, wäre Rian komplett raus gewesen und hätte keine Chance mehr gehabt, dieses Turnier zu gewinnen. Ein paar prominente Namen, die Opfer der Gruppenphase geworden sind, die es nicht durch die Gruppenphase geschafft haben. Roman Benetzky, voriger WM- und World Cup-Teilnehmer, Owen Bates, Rusty Jake Rodriguez, müssen wir an dieser Stelle auch nochmal nennen, in der Gruppenphase 3 Spiele, 0 Siege, Nathan Gervin, Runner-up von der Jugend-WM 2022, Paul Krone, Leon Weber in einer kleinen Todesgruppe gemeinsam mit Dominik Grüllich, Jared Cole, Owen Roloffs, Danny Jansen, das sind dann schon ein paar Namen, die es hier wirklich nicht über die Gruppenphase geschafft haben.
Und das war zu Zeiten von Dreiergruppen definitiv anders. Also da gab es nur ganz, ganz wenige Namen, die es nicht geschafft haben. Jetzt eben eine andere und neue Situation. Es gab aus deutscher Sicht drei Spieler, die weitergekommen sind. Nico Springer natürlich hatte keine Probleme, einer der Top-Favoriten. Dominik Grüllich auch nach einer überragenden Dev-Tour hier am Ende gegen Leon Weber auch klar gewonnen, muss man sagen, in einer Gruppe, wo die beiden Engländer nichts zu bestellen hatten, wo es dann im Prinzip den Shootout gab im entscheidenden Match zwischen Grüllich und Weber. Grüllich da weitergekommen und der überraschendste Name von den deutschen drei unter den Spielern in der K.O.-Runde definitiv Jared Becker, aber auch da hat man im Rahmen der Next Gen schon immer mal wieder das Potenzial aufblitzen sehen, jetzt nicht in der Konstanz oder so, aber dafür war das jetzt sicherlich ja wahrscheinlich der größte Erfolg in seiner noch jungen Karriere. Jugend-WM, letzte 32, spielst du nicht einfach so.
Dann lass mich noch einmal ganz kurz zwei, drei nerdige Fakten hier in den Raum schmeißen, bevor wir dann über die K.O.-Phase, die letzten 32, zu sprechen kommen. Naiman, der hatte nach der Gruppenphase, also drei Spielen, ein Turnier-Average von 105,16 Punkten. Das war wirklich richtig, richtig stark, wie bei den Großen. Rian van Veen musste ein, vielleicht zwei sogar Matchstarts überleben gegen Tim Scholz in der ersten Partie. Habe ich eben schon mal kurz angesprochen, da hätte es schon vorbei sein können. Und es gab vier Spieler, die in diesem Jahr bei der Jugend-WM mindestens ein Spiel mit einem 100-Plus-Average gespielt haben. Und das waren Wessel Naiman, Rian van Veen, Cameron Crabtree und Leon Weber.
Machen wir jetzt weiter mit der Analyse der K.O.-Phase. Jared Becker, da war dann das Turnier vorbei gegen Santi Vandenberg, lag schon schnell mit 1-5 hinten, meine ich, hat sich dann nochmal rangekämpft, aber Vandenberg setzt sich mit 6-4 durch. Dominik Rüllig übersteht die erste K.O.-Runde, gewinnt gegen Jamie Hilton-Jones, das ist ein Spieler aus Neuseeland, und dann ist für Grüllig aber gegen Dylan Slevin, gegen den Tourkartenbesitzer aus Irland, Endstation im Achtelfinale, und das war auch die Todesrunde für Nico Springer sozusagen, der gegen Keen Berry ran musste. Also die Auslosung war ihm dann nicht so richtig das Glück hold gewesen, denn nachdem Nico Springer noch entspannt in der ersten K.O.-Runde weiterkommt gegen Keen Berry, war dann klar, dass einer der Top-Favoriten hier rausgehen würde, und es war eben dann leider Nico, der ein Dart verpasst hat zum 5-4. Das wären 12 Darter gewesen. Berry nimmt da die 72, glaube ich, im dritten raus, und dann hat er hinten raus keine Probleme mehr, gewinnt 6-4. Mit einem 11-Data zum Match, hatte auch, glaube ich, ein 10-Data dabei gehabt, Keen Berry, meine ich, im Spiel. Also war wirklich richtig gut aufgelegt, haben wir so auch auf der Tour selten gesehen in diesem Jahr von Keen Berry. Keen Berry ist dann auch einer gewesen, der es noch weiter geschafft hat, und zwar ins Halbfinale. Im Viertelfinale gewann er gegen Jensen Walker, der einzige Spieler ohne Tourkarte im Viertelfinale. Jensen Walker, der irische Landsmann von Keen Berry, Dylan Slevin, hat die größte Überraschung geschafft, nämlich Naiman rausgenommen mit 6-5. Und so hatten wir dann zwei niederländisch-irische Halbfinals.
Ja, wir hatten die Partie zwischen Rian van Veen und Dylan Slevin. Am Ende ein 6-2 für Rian van Veen, und die Partie zwischen Keen Berry und Jurjen van der Velde. Dort das 6-4 für Jurjen van der Velde. Und das Finale wird ja dann gespielt im Rahmen der Players Championship Finals in Minehead. Und Kevin, da habe ich jetzt mal gerade ganz kurz ein, zwei Fragen an dich. Gab es das schon mal, dass die beiden Finalisten bei der Jugend-WM aus dem gleichen Land stammten, also von derselben Nation waren?
Das wäre irgendwie wild, wenn es das noch nie gegeben hätte. Ich glaube, die Jugend-WM gibt es mittlerweile auch schon so seit 2011, 12 oder so. Aber du stellst die Frage ja auch aus einem bestimmten Grund. Vielleicht gab es das nämlich noch nicht. Ist das so? Dass es das noch nie gab?
Es gab es das schon mal. Und zwar genau zweimal. Möchtest du mal raten, welche beiden Paarungen es schon gab aus demselben Land?
War Michael Smith gegen Ricky Evans damals?
Waren die 2013. Ja?
Das ist schon einiges her. Und dann,
von beiden, ja. Das ist schon mal korrekt.
Boah. Ey, was könnte das denn sonst gewesen
sein? Dann gebe ich dir noch einen Tipp. 7 Jahre später, selbe Nation.
20 sind wir dann, ne?
Ja.
Corona-Jahr. Ohne Zuschauer. Ah, das war ja gar nicht in Minehead. Wer war denn da? Wer stand dann 2021 über die Jugend-WM im Grand Slam? War das das Jahr, wo Joe Davis im Finale stand?
Ja, das ist korrekt. Das
ist richtig. Gegen wen hat Joe Davis verloren? Verdammte Axt. Gegen wen hat Joe Davis verloren?
Gegen einen, den ich eben genannt habe, dass er im nächsten Jahr keine Development-Tour mehr spielen darf.
Dann kann ich ja zumindest da Bradley Brooks.
Richtig.
Ja, sehr gut. Aber ohne den Tipp wäre ich fairerweise auf Brooks nicht mehr gekommen. Aber man erinnert sich häufig dann so eher an die kuriosesten Namen. Und Joe Davis gehört ja definitiv dazu. Bei Michael Smith und Ricky Evans habe ich tatsächlich nur noch so das Bild vor Augen. Diese extrem jungen Michael Smith und Ricky Evans, die sich aber gar nicht so stark verändert haben seitdem. Aber bei Joe Davis ist es auch irgendwie total random, dass er damals da stand. Und dann hatte er, glaube ich, im Jahr darauf diese wahnsinnige Gruppe bekommen beim Grand Slam mit Barney, Anderson und Michael Smith, müsste so gewesen sein.
So viel zum Deep Dive dazu. Ein kleiner Gedanke noch. Ich dachte mir, als ich die Halbfinals gesehen habe, zwei Niederländer, zwei Iren, man hätte ja auch einfach vor dem Halbfinale Schluss machen können und hätte dann Irland Youth gegen Niederlande Youth als Doppel ausspielen können. Hätte ich cool gefunden und jetzt schmeiße ich das nur ganz schnell in den Raum. Das bringt mich dann natürlich auf die Idee eines World Cup Youth, ne? Also das wäre ja vielleicht auch mal was.
Ja, also könnte man sicher verkaufen, wenn man dann irgendwie, ich sag mal, solche Dinger gehen immer dann, wenn du sagst, du machst vielleicht statt 24 Turniere DevTour 22 und dann machst du stattdessen irgendwie, kriegst du es irgendwie hin, dass du vielleicht, fände ich auch völlig überfällig, die Jugend-WM an zwei Tagen ausrichtest, bis einschließlich Halbfinale, dann kannst du vielleicht auch nochmal mehr Argumente finden dafür, dass die ersten zwei aus einer Gruppe weiterkommen, dann hast du halt eine K.O.-Runde mehr. Und du machst vielleicht noch so ein Gimmick-Turnier mit 8 Nationen, Doppel, warum nicht Springer-Grüllig, hätten da auf jeden Fall gute Karten, weit zu kommen.
Ja, also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Und dann bitte, bitte, bitte stream. Ich habe das auch schon auf X gesagt und auch, also ich verstehe es beim besten Willen nicht, warum diese Jugend-WM nicht gestreamt wurde. Man muss sich das ja so vorstellen, das findet in Wigan statt, auf den gleichen Boards, in den gleichen Hallen wie die beiden Players Championship-Turniere jetzt die Tage danach, wo die sowieso 4 Boards für den Stream aufbauen. Die hätten ja keine Kommentatoren haben müssen, was auch immer, aber einfach die 4 Streaming-Boards, die da sowieso stehen mit der ganzen Technik anschmeißen und die Jugend-WM streamen. Warum bitte nicht?
Und mit diesem Plädoyer runden wir die Development-Tour und die Jugend-WM dann auch ab und sprechen dann jetzt noch über ein paar Kleinigkeiten, die aber auch nicht unerwähnt gelassen werden sollten. Erstmal ganz frisch heute reingekommen eine weitere Anpassung der Super League-Teilnehmer, was ja jetzt keine Überraschung mehr gewesen ist, dass Nico Springer den Super League-Startplatz nicht brauchen würde. Deswegen war auch schon klar, dass David Jeske zum ersten Mal dabei sein wird, auch wenn die PDC Europe in ihrer Pressemitteilung einen gewissen Daniel Jeske da nach vorne gestellt hat. Wer das ist, wissen wir jetzt nicht. Wir haben irgend so einen ITler rausgefunden von irgendwo mit einem Xing-Profil, aber derjenige spielt kein Darts. Das Ticket geht an den Berliner David Jeske, das ist garantiert. Da kann er dann mit Marcel Hausotter nach Hildesheim.
Mit Markus Hausotter. und zweiteres Ticket geht auch noch an Michael Hurz. Der wird nämlich Michael Unterbuchner ersetzen. Michael Unterbuchner, der aus eigenen Gründen abgesagt hat, wird ersetzt von Michael Hurz. Vielleicht so ein ganz bisschen die Chance vertan, Tim Wolters einzuladen jetzt noch im Nachgang. Was sagst du? Sag nur ja oder nein.
Ja, Chance vertan, aber war klar, dass es Hurz dann werden würde.
Okay.
Sorry, ich kann nicht nur ja oder nein sagen. Das wäre hier ein bisschen unseriös.
Wir sind ja nicht Politiker-Interview hier.
Ja, aber wir sind ja hier das seriöse Format.
Okay, dann sag uns doch jetzt mal ganz seriös was zu den World Series-Terminen für 2025.
Können wir kurz machen, und zwar, da kam jetzt gerade eben frisch noch die Mail raus, die Pressemitteilung der PDC, und ich habe Micha gesagt, lass uns nochmal 3 bis 5 Minuten warten. Zweiter Grund war, dass ich noch auf eine Lieferung gewartet habe, wo nur noch ein Stopp entfernt war. Das ist auch noch
die World Series Termine kam jetzt per Post bei dir an, noch ein Stopp entfernt.
Das ist noch ein weiterer Grund, der Fairness halber. Also so heiß bin ich auf die World Series nicht. Vor allen Dingen, weil jetzt es nicht großartig was zu vermelden gibt. Einziger Unterschied ist, das Turnier in Neuseeland findet mal wieder in Auckland statt. Das erste Mal seit 7 Jahren. Und ich würde jetzt mal behaupten, mir ist es in den letzten Jahren nicht aufgefallen, dass es nicht in Auckland war. Also die World Series, sorry, sie holen mich einfach nicht ab. Es sei denn, da kommt irgendwann Setplay und da wird irgendwas Wildes passieren. Aber damit ist nicht zu rechnen.
Na, dann schauen wir mal. Lass uns jetzt erstmal schauen, was sonst noch Wildes passiert ist. Und wir springen nach Ungarn. Wir haben das in der letzten Folge schon einmal so kurz ein bisschen angesprochen. Lass uns sprechen über das WDF World Masters. Dort im Finale der Männer gestanden. Kai Gotthard unterliegt dort Wesley Plaisier mit 3-7. Gotthard, der hat aber Connor Scott, vielleicht den Mann des Wochenendes, im Halbfinale bezwungen. Das war richtig stark. Nico Blum, der war im Viertelfinale, hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen. Und das Finale bei den Frauen war dann eine sehr, sehr eindeutige Kiste. Bo Greaves gewinnt mit 6-0 gegen Ryan O'Sullivan. Greaves gibt in 9 Spielen nur ein einziges Leg-up. Das ist eine Differenz von 43-1. Absoluter Wahnsinn. Irina Armstrong, müssen wir nennen, im Halbfinale gegen Bo Greaves gestanden. Dort aber leider chancenlos rausgegangen.
Und dann gab es ja noch ein weiteres Turnier, die WDF World Open, also World Masters ist das größere Ding, aber World Open wurden auch noch gespielt, straight K.O. in dem Fall. Bei den Männern hat der Engländer Reece Colley gewonnen und bei den Frauen, ja klar, Bo Greaves, ein Leck auch wieder abgegeben, 29-1 am Ende die Bilanz. Also in Summe hat sie bei beiden Turnieren 2 Lecks abgegeben und 72 gewonnen. Und jetzt sage ich mal ganz hart, im Prinzip musst du spätestens nach diesem Turnier sagen, schön, dass ich so einfach hier durchkomme, aber das kann nicht das Umfeld sein, in dem ich meine Leistung nach oben treibe. Sorry. Also das geht doch nicht. 72-2 Lecks. Das ist am Ende auf lange Sicht nicht leistungsfördernd. Bleibe ich dabei.
Nee, ist es auch nicht. Aber das ist halt das in, wie soll ich das sagen? Also ohne, dass das zu doof klingt, aber das ist halt das selbst kreierte Watteumfeld, in dem man nicht zu verlieren hat.
Ja, und das werden einige auch nicht mögen, aber in dem Fall, ich finde, also das ist ja ein Umfeld, in dem du wirklich dann auch irgendwann nicht mehr verlieren kannst. So krass ist sie am Dominieren. Also dagegen waren die Phil Taylor-Jahre damals nichts. Und Bo Greaves, wir wollen doch einfach nur dieses Talent auch da sehen, wo es hingehört. Wir haben den Vorgeschmack bekommen bei der WM damals, vor allen Dingen beim Grand Slam. Dieser tolle Sieg gegen Ricardo Pietrzko. Aber ja, so ist es ein bisschen verschenkt irgendwann. Deswegen, wir sind gespannt, vielleicht ändert sich das Ganze ja auch noch. Sie ist ja auch noch sehr, sehr jung und vielleicht gibt es da dann irgendwann einen Sinneswandel. Aber ich denke, ja, auf mittelfristige Sicht muss es den auch geben.
Na, dann machen wir jetzt erst nochmal den Deckel drauf mit dem dritten WDF-Turnier auch noch. Wir sprechen über die WM-Qualis dort bei den Männern. Nico Blum leider das entscheidende Spiel im Decider gegen Bradley Kirk nach 5-2 Führung verloren. Bei den Frauen Steffi Lück ebenfalls im Decider verloren. Und dann kommen wir jetzt in dieser Ankündigung zum Hauptpreis. Denn bei den Junioren gewinnt Florian Preis, qualifiziert für die Junioren-WM, sehr, sehr gut.
Florian Preis und Gervin Price, das wäre auch mal eine interessante Partie irgendwann. Mal schauen, ob Gervin Price dann noch auf der Tour unterwegs ist. Wenn Florian Preis sein Talent weiter so nutzt, dann kann das ja irgendwann auch was werden. Denn Junioren-WM-Teilnahme bei der WDF in Lakeside ist auch ein richtig dickes Ding. Und man muss sagen, insgesamt aus deutscher Sicht war das in Budapest richtig, richtig stabil.
Dann lass uns jetzt zum Ende dieser langen Folge noch den Ausblick wagen. Am Freitag gibt es die Folge mit Fokus auf die beiden Players Championship Turniere, die jetzt gerade aktuell, wahrscheinlich wenn ihr die Folge hört, egal ob Dienstag, Mittwoch, wann auch immer, in Wigan gespielt werden. Und dann Freitag bis Sonntag haben wir nochmal das letzte European Turnier in Prag, so. Ricardo Pietrzko und Gabriel Clemens werden mit dabei sein. Da schauen wir dann natürlich in der Folge danach dann nochmal drauf. Aber jetzt erstmal geht es dann in der nächsten Folge um die beiden Players Championship Turniere. Ich glaube, Kevin, diese Folge war voll mit Informationen. Ich fange hier schon an, Stuss zu reden.
Na, so hart würde ich mit dir nicht ins Gericht gehen wollen, aber ich freue mich sehr auf Prag, möchte ich noch sagen, weil natürlich so ein letztes Turnier vor einem Cut ist immer ganz besonders spannend und wir wissen ja dann auch, wie das Major, die European Championship Ende Oktober in Dortmund, wo jetzt schon Rekordanzahl an Tickets verkauft worden ist zu diesem frühen Zeitpunkt, wie dieses Turnier dann aussehen wird. Mike de Decker aktuell an 30 gesetzt, also da ergeben sich sicherlich ein paar spannende Partien.
Gib mir deinen letzten finalen Tipp zum Abschluss dieser Folge. Wird Martin Schindler als Nummer 1 in das Turnier gehen? Ja oder nein? Und jetzt bitte wirklich nur mit Ja oder Nein antworten.
Ja.
Okay, tschüss.
Ja, an dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis. Das musst du mir erlauben. Ich habe nämlich jetzt gerade noch mal die Chance genutzt.
Ja, kannst
als du hier so, ich zitiere, ein bisschen Stuss gelabert hast, habe ich hier mal ein bisschen, ich sag mal, grob überschlagen, wie viele Spieler noch für die Super League absagen müssen, damit auch du dabei bist. Also so knapp 215 Absagen und dann kriegst du auch noch die Nominierung. Und mit der Information gehen wir jetzt aber auch wirklich raus. Wir schauen nächstes Mal auf, natürlich auf Prag, noch mal ein bisschen expliziter voraus und blicken dann auch natürlich auf den aktuellen Stand der Super League Absagen. Wie viele braucht es dann noch? Der Wattenberg. Der Counter wird aufgemacht. Jetzt sind es noch knapp 215, dann ist er am Start. Bis dahin, macht's gut.
Danke, tschüss.